gleich aufzustehen. Ich möchte beten zuerst und den Bibeltext vorlesen bei unserer fortlaufenden Betrachtung vom Lukas-Evangelium. Jesus, Petrus hat gesagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir freuen uns, dass wir heute wieder ein Stück weit deine Worte hören können. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst beim Verstehen, dass diese Worte in uns groß werden. Amen. Und ihr könnt ruhig stehen bleiben. Ich lese jetzt vor aus Lukas 18, könnt ihr auch aufschlagen, Verse 18 bis 30. Lukas 18, Verse 18 bis 30. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er: Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welche es hörten: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Da sprach Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wiederempfinge in dieser Zeit und in der künftigen Weltzeit das ewige Leben. Amen. Ich habe mir bei der Vorbereitung gedacht, also hier sieht man vielleicht zwei Themen in diesem Text. Einmal Reichtum und einmal Selbst-Pünktchen-Pünktchen-Pünktchen-Kite. Und da dachte ich mir, vielleicht denken jetzt einige, das passt ja gut zu dir, also zu mir. Ja, okay. Wir wollen uns mal den Kontext betrachten. Beim letzten Mal ging es ja um die Kinder. Danke, Martin, das hast du ja schon erwähnt. Ich gehe mal zum vorletzten Mal, weil das, was beim vorletzten Mal kam, das war die Predigt über die zwei Männer im Tempel. Das hat also auch mit dem Thema von heute zu tun. Und zwar, wir erinnern uns, da war ja der Pharisäer und der Zöllner, die standen beide im Tempel. Zwei selbstbewusste Männer, würde ich mal sagen. Der eine selbstbewusst, weil er wusste, dass er gerecht war, so dachte er. Und der andere selbstbewusst, weil er wusste, er selbst hat gar nichts zu bieten. Und die beiden standen da, der eine mit seinen Taten vor Gott, der andere ohne irgendwas. Und Jesus kommentierte dann in Vers 14, wir sind immer noch beim Kontext: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, jener nicht, der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir gehen jetzt mal Vers für Vers durch. Und zwar ganz am Anfang, Vers 18, da heißt es ja: ein Oberster. Ein Oberster. Ein Leiter. Ein, keine Ahnung, Synagogenvorsteher, Unternehmer, was du auch sagen willst, ja, Politiker. Nein, er war, was wir wissen über ihn, er war sehr reich, das haben wir gerade eben gelesen, in Vers 25. Und er war jung, das wissen wir aus dem Matthäusevangelium. Ein junger, sehr reicher Oberster. Ich habe mir gedacht, entweder Hat er viel geerbt, dass er so reich war? Oder er hat vielleicht den Reichtum selber durch sein eigenes Wirken, durch sein eigenes Schaffen, durch seine Taten erzeugt? Könnte ich mir sogar vorstellen bei ihm, weil er ja doch tatenmäßig ganz schön was zu bieten hatte, wie er auch dachte. Er sagt zu Jesus, guter Meister. Und im anderen Evangelium, ich glaube bei Markus, heißt es, er fiel sogar vor Jesus auf die Knie. Er ist auf die Knie gefallen, hat einen Kniefall gemacht. Wie aufrichtig dieser Kniefall war, wissen wir nicht. Ich bezweifle ein bisschen, dass es ganz aufrichtig war. Weil er war ja jemand, der sehr viel von sich selbst hielt. Er war in seinen Augen gut, denn er hat immer alles richtig gemacht. Und Jesus, der Meister, zu dem er kam, war in seinen Augen auch gut. Und er wollte zu dem guten Meister kommen und ihn kennenlernen. Und gut passte doch gut zusammen, dachte er sich wahrscheinlich. Und vielleicht hat er sich ja gewünscht, dass Jesus ihm ein Gütesiegel ausstellen würde, sodass jeder wüsste, seine Güte ist jetzt abgesegnet von dem großen Prediger, von Jesus. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben, sagte er. Ich denke, er hatte wirklich Interesse an dem ewigen Leben, das interessierte ihn. Es war ihm schon wichtig, er dachte, das ewige Leben, das ist wichtig. Er hatte davon gehört, er wusste, dass Jesus zum ewigen Leben etwas zu sagen hat. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Allerdings, was muss ich tun, war natürlich etwas, was völlig daneben war. Weil ja, Jesus konnte ihm da nicht helfen mit seinem Tun. Und Jesus konfrontiert ihn, was nennst du mich gut? Wenn man ein Kompliment bekommt, normalerweise würde man selten so zurückreden, ja, was nennst du mich gut? Aber Jesus war ja nicht hier auf der Erde, um einen Fanclub zu gründen. Andere Menschen, die sich vielleicht bewusst gewesen wären, ich habe einen Dienst, ich habe eine Botschaft für alle. Die hätten natürlich versucht, hier auf Facebook lauter Like-Ads zu finden, so viele wie möglich, damit ihre Botschaft verbreitet würde. Ne? Jesus hatte kein Interesse an einem Fanclub. Er hat ihn konfrontiert, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, nur Gott ist gut. Was bedeutet denn das? Niemand ist gut, nur Gott ist gut. Damit sagte Jesus mit anderen Worten, zum Beispiel, um zurückzukommen auf den Pharisäer im Tempel, also der Pharisäer, der dachte, dass er gut wäre, der ist nicht gut. Der Zöllner, der wusste, dass er nicht gut war, der war auch nicht gut. Aber auch der Jüngling, der ihm gegenüberstand, impliziert er ja dadurch auch nicht gut. Und Jesus, für den der Oberste, der reiche Jüngling, Jesus hielt, der ist auch nicht gut. Nämlich der Oberste, der reiche Jüngling, hat zwei Fehlurteile getroffen, würde ich sagen. Denn Jesus war nicht der gute Meister, für den er ihn hielt. Der gute menschliche Meister. Ich glaube nicht, dass er davon überzeugt war, dass Jesus Gottes Sohn war, ja, oder ist. Er hat Jesus, so denke ich, als einen guten menschlichen Meister angesehen. Und das stimmte nicht. Das war falsch. Und der zweite Fehler, den er machte, er war eben kein guter Jüngling, weil er dachte ja eigentlich, guter Meister, und hatte ja schon seine eigenen Taten als gut angesehen. Jesus entgegnete weiter, du kennst die Gebote. Und ich glaube, vielleicht blitzten ja in dem Moment die Augen von dem reichen Jüngling auf, weil er hatte, wie ich das so interpretiere, er hatte doch den Wunsch, dass seine guten Taten zur Oberfläche und an das Bewusstsein Jesu gelangten. Er kannte natürlich schon längst seine Taten, aber er freute sich vielleicht in dem Moment, weil er noch nicht richtig verstand, was hier vorging, darüber, dass Jesus sagte, ja, du kennst die Gebote, weil jetzt konnte er ja seine Taten herausposaunen. Ne? Er hatte ja immer eine 1+ vor seinem eigenen Gewissen. Die ganzen Jahre von der Jugend an hat alles richtig gemacht. Und wenn es damals YouTube gegeben hätte, kann ich mir vorstellen, der hätte bestimmt versucht, einen Kanal für sich selbst und seine Taten, für seine frommen Taten zu haben und das in die weite Welt zu posaunen. Jesus nennt dann 5 Gebote Und er sagte, du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst deine Eltern ehren, Vater und Mutter. Und ich denke nicht, dass das eine zufällige Auswahl war. Oder ich glaube auch nicht, dass Jesus hiermit unbedingt das ganze Gesetz gemeint hat. Das ganze Gesetz hat Jesus an anderer Stelle als du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und von ganzer Kraft bezeichnet. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese zwei Gebote, die machen das ganze Gesetz aus. Da hängt das ganze Gesetz dran. Das eine Gebot, liebe Gott, das andere Gebot, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und Jesus hat ja nur Bezug genommen auf sozusagen dieses zweite Gesetz oder manche sagen die zweite Tafel von den Gesetzen. Fünf Gesetze von den sechs, die sich nur mit dem Horizontalen beschäftigen. Und ja, wenn man dieses ganze Gesetz hört, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Die Menschen reagieren vielleicht mit zwei Möglichkeiten auf das ganze Gesetz, was Gott gegeben hat. Die einen sagen, wir schaffen das oder ich schaffe das, so wie der Pharisäer im Tempel, der hat ja gedacht, er hat es geschafft. Und die anderen sagen, wie der Zöllner im Tempel, sei mir Sünder gnädig. Das sind zwei Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Wie war die Reaktion des Jünglings auf diese Gesetzestafel, auf dieses halbe Gesetz, was Jesus ihm da gesagt hat? Ich habe alles gehalten, von meiner Jugend an, hat er gesagt. Die Frage, reicht das Halten, wenn man das könnte, dass man, sagen wir mal, den zweiten Teil des Gesetzes halten würde, reicht das aus, um in die Ewigkeit zu kommen? Saulus zum Beispiel, als er noch nicht Paulus hieß, als er noch ein Christenverfolger war, war der Meinung, dass er total untadelig war gegenüber dem Gesetz. Aber auch der Bruder vom verlorenen Sohn, der war auch so. Der dachte auch, ich schaffe das. Der sagte zum Beispiel zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Es gibt Leute, die alles richtig machen, aber Jesus war nicht zufrieden mit den Leuten. Ja? Und sagte zu dem reichen Jüngling, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben, wo die Motten und der Rost ihn nicht auffressen können. Der ist richtig sicher, nicht von der Vergänglichkeit. Ja, selbst wenn dein Auto kaputt geht, wenn du den Schatz im Himmel hast, dann ist dein Schatz auf sicherer Seite. Ja. Ich finde es interessant, dass hier in unserer Passage dieser Mann Jesus begegnet, weil da begegnet eine Frage, nämlich die Frage, wie kann ich oder was kann ich tun, um das ewige Leben haben? Diese Frage begegnet dem ewigen Leben, weil Jesus selbst ist das ewige Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, ewiges Leben. Und da kommt dieser Fragende, der wissen will, wie er zum ewigen Leben kommt, zu Jesus, zu dem ewigen Leben höchstpersönlich. Und Jesus liebt ihn. Das wissen wir auch aus Markus, aus der Parallelstelle. Als Jesus ihm antwortete, er liebte ihn. Ja, er sah ihn in seiner Not und Verlorenheit und wünschte sich, dass er zu ihm kommen würde. Das ewige Leben wollte diesem Fragenden ewiges Leben geben. Aber es klappte nicht. Denn er war sehr traurig, weil er sehr reich war. Und etwas konnte er irgendwie nicht übers Herz bringen. Das lesen wir auch in Markus oder Matthäus, ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls da steht, nämlich in der anderen Parallelstelle, verkaufe alles, gebe es den Armen, nehme dein Kreuz auf und dann folge mir nach. Aber er wollte sein Kreuz nicht aufnehmen, der Oberste, der reiche Jüngling. Und so wurde er, der sich selbst erhöhte, erniedrigt und konnte Jesus nicht nachfolgen. Er hatte gedacht, dass er alle Gebote gehalten hätte, aber das erste Gebot hat er schon gebrochen. Nämlich, du sollst keine Götter haben neben deinem Herrn. Ja? Dieses Gebot hat er gebrochen, denn er hatte als Gott das Geld. Und wer das Geld als Gott hat, der kann nicht Jesu Jünger sein. Jesus schlussfolgerte dann danach, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Reiche, die haben eine große Versuchung, nämlich dass sie ihr Herz ans Geld hängen. Die Geldliebe ist bei den Reichen eine große Versuchung. Und Geldliebe ist wie Klebstoff. Und der Klebstoff, der bindet uns an das Vergängliche. Ja, also wer das Geld liebt, der ist einfach an das Vergängliche gebunden und gekettet. Und das ist sehr gefährlich. Schlagt mal auf, bitte, in Jakobus 1, Verse 9 bis 11. Da wird nochmal das vergängliche Wesen des Geldes und des Reichtums dargestellt. Jakobus 1, Verse 9 bis 11. Wer aber reich ist, der rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt. Und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Ja, wir werden jetzt mal den Text verlassen und kommen nachher nochmal am Ende der Predigt zurück auf den Text. Aber wir haben gesehen, dass der reiche Jüngling sein Verhängnis war die Geldliebe, dass sein Herz an das Geld gebunden war und auch die Selbstgefälligkeit oder Selbstgerechtigkeit oder Selbstbezogenheit. Ich. Es ging bei ihm um das Ich. Wir wollen jetzt mal einen anderen Text uns anschauen. Da geht es auch um Geldliebe und um Selbstgefälligkeit, Selbstgerechtigkeit, Selbstzufriedenheit. Und zwar, da geht es nicht um einen jungen Mann, sondern um eine alte Frau. Eine komische alte Frau. Und zwar schlagen wir mal Offenbarung 18, Verse 3 bis 5 auf. Diese Frau ist nämlich eine Stadt, die Stadt Babylon. Und diese Passage, die wir jetzt lesen, das ist ganz am Ende der biblischen Heilsgeschichte, weil da kommt kurz danach kommt das erste Halleluja im Neuen Testament, wo der Sieg Gottes über diese Erde und über das System dieser Erde gefeiert wird. Und wir lesen jetzt mal, ja, was die Bibel zu der Endzeitgemeinde in der Zukunft sagt zum Thema Reichtum. Denn Babylon war im Luxus und als Prostituierte hat sie die ganze Welt verführt, in ihrem Luxus auch ihre Gottlosigkeit zu imitieren. Da heißt es, denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Dann noch in Vers 7b, lese ich auch noch kurz vor. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne hier und bin eine Königin und keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen. Ich möchte das mal gegenüberstellen. Also Jesus sagte zu dem Jüngling, verkaufe alles. Mit anderen Worten, geh heraus aus dem Geldsystem, was dich total gefangen nimmt. Ja? Und diese Stimme aus dem Himmel sagt zu der Endzeitgemeinde dann in der großen Trübsal, geht heraus, mein Volk, aus diesem Geldsystem, was euch gebunden halten will. Diese Gesinnung, dass sozusagen die Gesinnung des reichen Jünglings, dieses Fokussieren auf Geldliebe und auf Selbstgerechtigkeit, auf Selbstgefälligkeit, diese Gesinnung finden wir nicht nur in der Offenbarung ganz am Ende der Zeiten, sondern auch, da gibt es eine andere Stelle, in 2. Timotheus 3, braucht aber jetzt nicht aufschlagen, da geht es um die Gottlosigkeit in den letzten Tagen. Habt ihr bestimmt schon gelesen mal. Und zwar, da sagt der Paulus zu dem Timotheus einleitend einen Satz, da heißt es, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten anbrechen werden. Und danach listet er 19 Eigenschaften auf. 19 Stück, das ist eine ganze Menge, ja, mit Kommas getrennt, wie die Menschen in der letzten Zeit so in der Endzeit sein werden. Ja. Und diese Eigenschaften sind im Prinzip genauso, wie der reiche Jüngling war. Ja. Die erste Eigenschaft ist, sie werden viel von sich halten. Die Menschen werden viel von sich halten. Die zweite Eigenschaft ist, sie werden geldgierig sein. Ja. Die letzte Eigenschaft, die 19. ist, sie werden das Vergnügen mehr lieben als Gott. Und dann heißt es, solche Menschen meide. Ist dann wieder so ein Aufruf zur Absonderung von der Geldliebe. Ne? Also Jesus hat dem reichen Jüngling gesagt, verkaufe alles, was du hast, weil er war ja an die Geldliebe gekettet. Ne? Das bedeutet nicht, dass er jedem das sagt, aber bei ihm hat er es gesagt. Und die Stimme aus dem Himmel sagt, am Ende dem Volk Gottes geht heraus aus diesem System der Geldliebe. Und hier wieder am Ende, solche Menschen meide, sagt der Paulus zu dem Timotheus. Ja, die Frage ist natürlich, wenn das mit dieser Gesinnung des reichen Jünglings zu Jesu Zeiten und ganz am Ende so eine Gefahr, so eine Versuchung, eine Verführung ist, ist das vielleicht auch in unserer Zeit so? Könnte das sein, dass auch wir ein Problem damit haben? Und darauf müssen wir natürlich sagen, wir sind umgeben von dem System. Ja, also überall in unserer Welt ist das System der Geldgier und Geldliebe allgegenwärtig. Und das System versucht natürlich auch in uns hineinzukommen. Nicht nur um uns, sondern auch in uns, wenn es das könnte. Da heißt es in 1. Timotheus 6,10, denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Aber du, Mensch Gottes, fliehe das. Also mit anderen Worten wieder, diese Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Du, der du zu Christus gehörst, du fliehst davor. Ja? Ich möchte euch noch ein Beispiel geben, wie diese Geldliebe und wie das System der Geldliebe und der Selbstgerechtigkeit, Selbstgefälligkeit, Selbstzufriedenheit so nah zu uns kommt und immer näher, dass wir wirklich auch aufpassen sollten. Ein Beispiel, und dazu habe ich erstmal eine Frage, wem verdanken wir eigentlich unseren Wohlstand der letzten 50 Jahre? Weil wir haben ja festgestellt, in den letzten 50 Jahren, da hat sich unser Wohlstand ja ganz schön erweitert. Ne? Also wir haben Autos gekauft, noch viel besser als vielleicht in dem Lied, ja. Und wir haben Häuser gebaut und wir haben Urlaube gemacht. Und also wir haben sehr viel Wohlstand generiert und freuen uns darüber. Es ist nicht unbedingt schlecht, wenn unser Herz nicht dran hängt. Gell? Aber wem verdanken wir das eigentlich? Wer da was ist verantwortlich für den Wohlstand? Was meint ihr? Ich habe mir fast gedacht, dass der Peter eine Antwort hat. Ja, danke, ja, ja. Okay, danke, ja, gibt es zwar eine gute Antwort. Genau, fromme Antwort, Vater im Himmel. Ja, richtig. Und sagen wir mal so, wem verdankt die Menschheit diesen Reichtum, der sie eigentlich in die Irre leitet? Wen würde die Menschheit vielleicht verantwortlich machen? Ja, also ich würde sagen, wenn man vor 100 Jahren gefragt hätte, würde ich vielleicht sagen, die Innovationen des Automobils, oder die Innovation der chemischen Industrie. Da gab es sehr viele Dinge, die wirklich den Wohlstand getrieben haben. Aber in den letzten 50 Jahren ist es eher die digitale Welt, die den Wohlstand getrieben hat. Das muss man sagen. Ja, weil wir haben einen riesen Aufschwung erlebt, die ganze Welt. Und da gibt es, glaube ich, keinen anderen Faktor, der so für den Aufschwung verantwortlich ist, wie die digitale Welt. Ein Wachstumsmotor. Jetzt wissen wir natürlich, Computer, Hardware, das ist was Neutrales, das wollen wir jetzt nicht verteufeln und ich möchte euch jetzt nicht sagen, da müssen wir aussteigen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich möchte dazu nur sagen, die Architekten, die großen Architekten der digitalen Welt sind jetzt keine Christen. Und man sollte es ihnen nicht verdenken, dass sie auch keine christliche Weltanschauung über die digitalen Ströme, sagen wir mal, in die Welt schieben. Das ist ganz klar. Ja? Nur ist es also eine sehr entgegengesetzte Weltanschauung, die da vertreten wird und die uns immer näher kommt. Und das ist eine dominante Weltanschauung, die sehr dominant ist und sehr klar sagt, wir machen das so und da macht ihr am besten mit. Und sie haben eine Hoffnung auf eine bessere Welt. Eine Hoffnung auf eine Welt, die allerdings nicht im Jenseits ist, wie Jesus uns das gesagt hat, sondern im Diesseits ist. Eine Welt, die sie selber schaffen können. Durch Technik, durch ihre eigenen Ideen, durch ihre eigene Güte, durch den Wohlstand, den sie generieren. Und das ist auch der Geist oder die Gesinnung des reichen Jünglings. Ja? Also Geldliebe ist da ganz, ganz wichtig, aber auch die Selbstzufriedenheit, Selbstgefälligkeit, Selbstgerechtigkeit. Und ich möchte euch mal ein Beispiel geben, dass diese Welt uns immer näher kommt. In Hünfeld wurde ja mal etwas erfunden. Was war das noch gleich? Ja, Z1, die Maschine von Konrad Zuse, beziehungsweise vielleicht auch in Bad Hersfeld oder Haunetal, ich weiß nicht so genau. Aber irgendwo hier in der Gegend, da war mal ein heller Kopf. Das war zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs und da hat er seine Maschinen erfunden. Und damals, zu Zeiten Konrad Zuses, da gab es aber auch natürlich woanders viele Erfinder von Computern. Und die haben große Rechner, das waren Riesendinger, ja, also viel größer als Menschen. Und die Menschen sind ab und zu mal hingegangen, ja, aber die Dinger waren weit weg von den Menschen, ja, ab und zu sind sie mal zur Wartung hingegangen. Dann irgendwann ist die digitale Welt auf unseren Schreibtisch gesprungen und da gab es den Desktop-Computer und da kam er uns schon etwas näher. Da war der schon die ganze Zeit bei uns in unserer Nähe, nämlich auf dem Schreibtisch. Ne? Von dort aus, dann wurden die Laptops erfunden, ist die digitale Welt auf unseren Schoß gehopst. Ne? Oder schon am Schoß. Von dort aus kam er dann schon direkt auf unsere Hand, auf unsere Haut, auf die Hand. Ne? Smartphone. Ja. Und ja, dann an die Uhr, also hier ans Gelenk, an die Augen. Und natürlich ist es kein Geheimnis, der nächste Schritt ist unter die Haut. Das ist jetzt nicht irgendwie Blödsinn oder so. Das ist also sicherlich der nächste Schritt. Und da gibt es ja viele Forschungen, viele Projekte und da läuft ja schon einiges. Und ja, wir merken, dass die digitale Welt immer näher zu uns kommt und immer mehr an unser Herz ran will. Ne? Mehr als alles andere, achte auf dein Herz, denn aus ihm springt das Leben, sagt Salomo. ja. Und aber das Herz, das will nicht, dass da die digitale Welt mit einer ganz anderen Philosophie, mit der Philosophie des reichen Jünglings reinkommt. Das wollen wir nicht, ja. Und das Netz, the World Wide Web, wird immer engmaschiger. Ne? Es wird immer enger und irgendwann könnte es doch vielleicht sein, dass Jesus mal sagt, stopp, also hier kannst du nicht mitmachen. Und was dann? Könnte es dann vielleicht sein, dass wir dann irgendwann sagen, also jetzt irgendwo hier kann man nicht mitmachen und was passiert dann? Oder wir werden natürlich auch Kompromisse, kleine Schritte machen können, um vielleicht doch noch teilzunehmen und weiterzugehen. Aber das wird vielleicht auch was mit unserem Wohlstand zu tun haben, den wir uns aufgebaut haben. Und die Frage ist, wie werden wir reagieren, wenn der Wohlstand vielleicht die Fortsetzung des Wohlstands daran hängt, dass wir irgendwo mitmachen, wo wir eigentlich gar nicht mitmachen wollen? Weil diese Welt ist dominant. Wir wären nicht die Ersten, denen sowas passieren würde. In Hebräer 10, 34, da hat der Schreiber des Hebräerbriefs an die Hebräer geschrieben und hat ihnen ja etwas nachgesagt, was ich sehr schön finde, was aber ein Riesenanspruch ist. Da heißt es, denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter, mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Und wenn wir jetzt diesen Anspruch hören und stellen uns vor, wir würden vor die Wahl gestellt, so also lieber unseren Wohlstand zu behalten, aber so ein bisschen kompromissmäßig, so kleine Kompromisse einzugehen, dann ist das bestimmt eine große Herausforderung. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Text in Vers 26, also Lukas 18, Vers 26. Wer kann dann überhaupt errettet werden, haben die Jünger Jesus, geantwortet. Ne? Als Jesus gesagt hat, also Reiche und Himmelreich, das geht nicht. Das ist genauso, als wenn ein Kamel durch ein Nadelöhr passen sollte. Das funktioniert nicht. Und sie dachten sich schon, sie hatten vielleicht auch ein bisschen Wohlstand. Ich weiß nicht, so viel hatten sie nicht, aber vielleicht ein kleines bisschen. Ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Oder Es waren vielleicht nicht nur die Jünger, es waren auch die Menschen, die da rumstehen, haben wir gerade gelesen. Also vielleicht habe ich zu viel gesagt. Auf jeden Fall, Leute haben gesagt, wer kann errettet werden? Und ich würde sagen, wer, also in Bezug zu dieser zu diesem Beispiel, was ich eben gebracht habe, könnte man auch sagen, wer von uns in so einer Situation, wo wir mehr und mehr beschnitten würden und irgendwann vor die Wahl gestellt würden, Wohlstand oder lieber mitmachen, wer würde da stark sein? Ja? Und wer würde das schaffen? Was müssen wir tun, um dann in dem Moment zu widerstehen und stark zu sein? Und die Jünger sagten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagt, ja, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist das Evangelium irgendwo, ja. Also Jesus sagt, ja, ihr könnt das nicht, ihr schafft das nicht. Du kannst noch so viel Disziplin oder Ausstieg oder sonstiges trainieren, aber am Ende schaffst du das nicht. Ich schaff's auch nicht. Aber Jesus sagt, bei den Menschen ist das unmöglich, dass das Kamel durch das Nadelöhr geht oder dass wir vielleicht widerstehen diesem System, was so stark ist und ja, uns einfach überführt, also wegführt. Nein, aber Gott ist da und er sagt, ich helfe euch. Jesus Christus hat alles getan. Du brauchst gar nichts tun, um zu widerstehen, denn Jesus Christus hat alles getan. Er hat das ewige Leben für dich schon längst bewirkt. Du brauchst nichts mehr zu tun für das ewige Leben. Du darfst dich ihm anvertrauen. Und dazu möchte ich noch eine letzte Bibelstelle vorlesen, die nicht zu dem Text hier gehört, nämlich Offenbarung 3,10. Das finde ich passt sehr gut für uns jetzt in diesem Kontext. Also das ist ein Wort von Jesus an die Gemeinde in Philadelphia. Und da heißt es, genau zu diesem Punkt der Versuchung und Verführung, die über den Erdkreis gehen, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Ich komme zum Schluss. Also, Petrus sagte dann noch, in unserer Passage, ich glaube im 28. Vers, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Interessanterweise Petrus, der ja also Selbstgerechtigkeit doch eine ganze Menge auch mit sich brachte, ja, hat hier wieder was gesagt, wo er mal wieder auch das, was er so geleistet hat, erwähnt hat. Aber interessanterweise hat Jesus ihn dafür nicht getadelt, wie das oft so war, sondern er hat einfach gesagt, ja, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Haus oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Also er hat ja dem Petrus einfach auch nachgesagt, ja, ihr habt alles verlassen, als ihr da am See Genezareth wart und habt eure Arbeit, euer Business, alles verlassen und habt euch mir zugewendet, ja, und ja, ihr bekommt das ewige Leben, ihr habt das ewige Leben. Und so wollen wir uns nicht an dem Pharisäer im Tempel oder an dem reichen Jüngling orientieren und ihnen nachstreben in ihrer Selbstgerechtigkeit, in ihrer Geldliebe, sondern wir wollen eher mit dem Zöllner im Tempel sagen, wenn es brenzlig wird auf dieser Erde oder Dinge in eine Richtung gehen, die uns nicht gefällt, wo wir einfach sagen, wir sind schwach, wir können nichts tun, aber Herr, sei uns Sündern gnädig. Amen.